ungeheurer Gewürzduft ging von dem Wurm aus. Aber das Tier kam nicht näher. Es blieb auch dort, als der erste Mond sich über den Berg erhob und seine Strahlen von den Zähnen des Monstrums zurückgeworfen wurden. Die anerzogene Furcht der Fremen war so tief in Leto verwurzelt, dass er im ersten Moment von dem Impuls ergriffen wurde, er müsse fliehen. Aber es war die Vision, die schließlich dazu führte, dass er bewegungslos hocken blieb. Kein Mensch war je dem Maul eines lebenden Wurms derart nah gewesen und hatte überlebt. Leto hob langsam ein Bein, berührte jedoch eine Sandaufschüttung und reagierte wieder zu schnell. Er flog auf das klaffende Maul zu, landete vor ihm auf den Knien. Der Wurm bewegte sich noch immer nicht. Er witterte die Sandforellenhaut, die Leto umgab. Schon allein deswegen würde er um keinen Zentimeter weiter vorrücken. Es hielt ihn zwar nichts davon ab, gegen jeden anderen Wurm, der sich in sein Territorium verirrte, vorzugehen, aber die Sandforellen und ihr feuchter Inhalt waren für ihn gleichbedeutend mit einer Wasserbarriere. Leto streckte versuchsweise einen Arm in die Richtung des schreckenerregenden Mauls aus. Der Wurm zog sich einen vollen Meter zurück. Das eigene Selbstbewusstsein wieder gestärkt, wandte sich Leto von dem Wurm ab und begann seinen Muskeln die Möglichkeit ihrer neuen Stärke vorzuführen. Mit vorsichtigen Schritten ging er zum Quanat zurück, während der Wurm bewegungslos hinter ihm zurückblieb. Hinter die Wasserbarriere zurückgekehrt, sprang Leto vor Freude in die Luft, segelte 10 Meter weit über den Sand, breitete die Arme aus, drehte sich und lachte. Licht fiel auf den Boden, als sich das Türsiegel der Hütte öffnete. Vor dem Hintergrund der Lampe tauchte Sabia auf und hielt nach ihm Ausschau. Lachend rannte Leto zurück, übersprang den Quanat, hielt vor dem Wurm an, drehte sich zu ihr um und breitete die Arme aus. »Schau!« rief er. »Der Wurm befolgt mein Gebot!« Noch während Sabia vor Schreck erstarrt dastand, wirbelte er herum, schoss an dem Wurm vorbei in den Canyon hinein. Die Erfahrung hatte gezeigt, dass er, selbst wenn er sich nicht darum bemühte, ungeheuer schnell geworden war. Er brauchte sich nicht die geringste Mühe zu geben. Tat er dies doch, flog er mit einer solchen Schnelligkeit voran, dass der Wind an der freien Stelle seines Gesichts ein leichtes Brennen verursachte. Als er das Ende des Canyons erreichte, hielt Leto nicht an, sondern rannte mit Leichtigkeit die 15 Meter hohe Steilwand hinauf, krabbelte geschickt weiter wie ein Insekt und erreichte schließlich den Gipfel, von dem aus er die Tanke ruft, überblicken konnte. Vor ihm breitete sich die Wüste im Mondlicht aus. Eine ungeheuer weitläufige, gewellte Ebene. Die manische Erheiterung flaute ab. Leto kniete sich hin und spürte, wie leicht sein Körper geworden war. Er war, bedingt durch seine Bewegungen, von einem leichten Schweißfilm überzogen, den ein Destillanzug nach gewisser Zeit absorbiert hätte. Die neue Haut jedoch tat dies mit einer Schnelligkeit, die kein Destillanzug jemals zu erreichen vermochte. Leto rollte prüfend ein Stück Haut zusammen, schob es in seinen Mund und biss es ab. Ein süßer Geschmack legte sich auf seine Zunge. Aber da sein Gesicht nicht maskiert war, spürte er mit den Sinnen eines echten Fremen, dass er mit jedem Atemausstoßen Flüssigkeit verlor. Er legte ein Hautstück über den Mund, zog es zurück, als es versuchte, seine Nasenlöcher zu verschließen, und hielt es so, bis es den Versuch endlich aufgab. Dann befestigte er es wieder an seinem Platz. Es wirkte nun wie ein Mundschutz, der von seiner Oberlippe herabhing. Wie es in der Wüste üblich war, verfiel er in die übliche Atemtechnik. Ein durch die Nase, aus durch den Mund. Das herabhängende Hautstück warf sich zu einer Blase auf, blieb aber an seinem Platz. Auf seinen Lippen sammelte sich keine Feuchtigkeit mehr und die Nase blieb offen. Es hatte also geklappt. Zwischen Leto und dem Mond flog ein Topter dahin, wackelte mit den Schwingen und ging mitten auf dem Berg etwa 100 Meter von ihm entfernt zur Landung nieder. Leto warf ihm einen kurzen Blick zu, wandte sich um und schaute auf den Weg zurück, den er während der Canyon-Durchquerung genommen hatte. Am Quanat war jetzt eine ganze Reihe von Lichtern zu sehen. Menschen bewegten sich aufgeregt. Er hörte gedämpfte Ausrufe und spürte, dass Hysterie in ihnen mitschwang. Von dem Topter aus kamen ihm 2 Männer entgegen. Das Mondlicht glitzerte auf ihren Waffen. »Der Maschat«, dachte Leto. Es war ein trauriger Gedanke. Er befand sich nun auf dem großen Sprung in den goldenen Pfad hinein. Er trug einen lebenden, sich selbst versorgenden Destillanzug aus Sandforellenhaut, ein Ding, das auf einer Welt wie Arrakis einen ungeheuren Wert darstellte. Wenn man bereit war, seinen Preis zu zahlen. »Ich bin nun kein Mensch mehr. Die Legenden, die aus dieser Nacht erwachsen, werden sich so stark verselbstständigen, dass nicht einmal mehr die sie erkennen werden, die sie erschaffen haben. Aber sie werden Wirklichkeit werden.« Leto starrte von seinem Berggipfel hinab und sah, dass der Wüstenboden 200 Meter unter ihm lag. Der Mond beschien eine Landschaft voller Zacken, Spalten und Klüfte. Aber keinen Weg, der nach unten führte. Leto stand auf, holte tief Luft, sprang über den Rand des Felsens hinweg und überließ sich dem freien Fall. 30 Meter Tiefe stieß er auf einen schmalen Sims. Seine Muskeln absorbierten den Schock des Aufpralls, stießen ihn ab, und er landete seitwärts tiefer auf einem anderen Vorsprung, von dem aus er sich weiter schwang, von einer Stelle zur anderen immer tiefer und tiefer, manchmal 40 Meter mit einer Bewegung nehmend. Mit einer sanften Rolle landete er schließlich im Sand, sprang sofort wieder auf die Füße und beförderte sich mit einem weiteren Sprung auf den Kamm der nächsten Düne. Ein Schauer von Sand und Staub hüllte ihn ein. Von der Bergspitze her drangen heisere Schreie an seine Ohren. Aber er ignorierte sie und konzentrierte sich darauf, sich in langen Sprüngen von einem Dünenkamm zum anderen zu schnellen.